Neulich habe ich was gehört, ich weiß gar nicht in welchem Zusammenhang, über gefährliche Gebete. Also wenn du jetzt gebetet hast, dass der Herr reden soll, dann könnte ja auch sein, dass er dir etwas sagt, was du gar nicht hören willst. Oder etwas tun sollst, was du gar nicht tun willst. Ja? Also ist spannend. Ne? Ich finde, das Bild ist wirklich hochattraktiv. Ein wunderschöner Apfelbaum, der herrlich viele Früchte trägt. Ja? Und das sieht richtig attraktiv und appetitlich aus. Und man könnte sagen, dieser Apfelbaum, der war wirklich richtig erfolgreich. Ja? Der ist irgendwann ganz klein gewesen, ist hochgewachsen, hat Blüten gekriegt und jetzt hängen da wirklich jede Menge Früchte dran. Aber es fängt ja alles ganz anders an, ganz klein fängt es an. Zuerst mal muss irgendwo eine Saat gesät werden. Und wenn die dann ein bisschen herangewachsen ist, in so eine kleine Pflanze, ich erinnere mich an unseren eigenen Garten, so ein kleiner Apfelbaum für 20 Euro haben wir dann irgendwo gekauft. Und dann muss der gepflanzt werden. Ja? Und dann entwickelt der ein ganz langsames, aber kontinuierliches Wachstum. Und man muss auch sagen, ja, nicht gleich im ersten, glaube ich, auch noch nicht mal im zweiten oder dritten Jahr hingen da noch keine Äpfel dran. Ja? Der musste erst mal richtig sich Wurzeln schlagen, sich reingraben in den Boden, da die Nährstoffe rausziehen, bis er dann gewachsen ist und dann auch die ersten Früchte getragen hat. Irgendwann kommt reife Frucht und das sieht schön aus. Also wenn ich dieses Bild angucke, sieht einfach schön aus. Hat was mit Attraktivität zu tun und auch der Gedanke des Genusses. Ja, der Apfelbaum ist dazu da, um für andere Menschen ein Genuss zu sein, essbar zu sein. Und der Apfelbaum, der tut nichts anderes, als einfach nur ein Apfelbaum zu sein. Der kommt gar nicht auf die Idee, lieber eine Bananenstaude zu sein. Nein, er ist und bleibt ein Apfelbaum. Er ist so geschaffen, gemacht von Gott. Und durch seine Wurzeln ist er also mit dem Erdreich verbunden. Dort zieht er seine Nährstoffe raus, aber auch der Sonnenschein. Die Sonne muss scheinen, es muss genügend Wasser da sein, das heißt, es muss regnen. Und wenn er dann irgendwann Blüten treibt, dann kommen die Bienen. Also du hast die unterschiedlichsten Komponenten, um diesem Baum zur Frucht zu kommen. Und wenn alles im richtigen Maß passt, und wir wissen, in der Natur passt das nicht immer. Und wenn dann irgendwie nochmal, wenn die Blüten schon da sind, es kommt der Frost, dann kann schon auch mal sein, dass der Baum ein Jahr lang keine Frucht bringt, weil die Blüten abgefroren sind. Aber wenn alles im richtigen Maß passt, er bildet tiefere Wurzeln, er treibt Zweige, Äste und wenn das Frühjahr kommt, dann fängt er an zu blühen und irgendwann im Herbst bringt er dann auch entsprechend Frucht und beschneiden sollte man inzwischen drinnen auch noch. Also unser Apfelbaum in unserem Garten ist sicherlich nicht das Paradebeispiel, beschnitten zu sein. Ja, der ist also ziemlich wild, wüchsig unterwegs. Und ein Apfelbaum, wenn er keine Erde hat, wenn er keine Sonne und kein Wasser hat, wenn die Bienen nicht da sind, dann wird er vielleicht immer noch ein Apfelbaum sein, aber er verdorrt. Er kann einfach nicht überleben und auch keine Frucht bringen. Erfolgreich leben, so heißt unsere neue Predigtserie. Und ich frage mich, ob heute vielleicht jemand hier ist, der von ganzem Herzen sagt, ich will in meinem Leben auf ganzer Linie versagen und erfolglos bleiben. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das jemand will. Wir alle möchten gerne erfolgreich sein in dem, was wir tun. Allein schon auch deshalb, weil sich das gut anfühlt, wenn man etwas gut gemacht hat. Und wir wollen nicht nur erfolgreich sein in dem, was wir tun, sondern dass das, was wir tun, auch noch einen Unterschied macht. Dass es einen Sinn ergibt, dass es von Bedeutung ist, dass das, was wir tun, auch im Himmel wiedergefunden wird und dass es nicht, da gibt es ja diesen Bibelvers, wo Paulus sagt, dass das, was wir tun, im Himmel sich erweisen wird als Holz, Heu oder Stroh, das verbrennt, oder als Gold, Silber und Edelsteine. Und wir möchten gerne, dass das, was wir tun, dass das im Himmel wiedergefunden wird und dass es Bedeutung hat. Aber wir benötigen die richtigen Komponenten, um erfolgreich sein zu können, beziehungsweise um fruchtbar sein zu können. Und diese Komponenten, die finden wir in Gottes Wort. Und wir werden immer wieder auch mal auf diesen Psalm 1 zurückkommen. Dort steht: glücklich der Mann, natürlich auch glücklich die Frau, ja, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Wir werden also aufgefordert, drei Dinge nicht zu tun, wenn wir erfolgreich sein wollen. Nämlich: suche keinen Rat bei Gottlosen. Ja? Weil da wirst du gottlosen Rat kriegen. Das heißt nicht, dass alle Gottlosen blöde wären, ja, und manche auch gut gescheit sind und vielleicht auch was zu sagen haben. Ja, das bedeutet das nicht. Wenn ich von Gottlosen rede, dann rede ich von solchen Menschen, die Gott bewusst ausklammern, verhöhnen und aus ihrem Leben wegtun. Der soll mich bloß in Ruhe lassen nach diesem Motto. Der den Weg der Sünder nicht betritt. Das heißt, orientiere dich nicht am Weg derer, die ohne Gott leben. Und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Das gehört wahrscheinlich zu den schwierigsten Dingen. Du bist vielleicht jeden Tag an einem Arbeitsplatz, wo Menschen sind, die nichts anderes zu tun haben, als ständig zu fluchen. Kenne ich aus meinem eigenen Leben, wie ich früher gelebt habe. Und ich kenne es auch von früheren Arbeitskollegen. Sobald etwas nicht funktioniert, das haben die geflucht wie die Rohrspatzen. Ja? Bis ich dann irgendwann mal etwas gesagt habe. Ja? Und auch deutlich geworden bin und sagt, das will ich nicht, dass du in meiner Gegenwart den Namen Gottes verlästert, ja. Und bei manchen hat das echt gezogen, ja. Die dann gleich so gemacht haben, wenn sie was gesagt haben, ja. Okay, diese drei Dinge sollen wir nicht tun. Was sollen wir denn tun? Sondern seine Lust. Mir gefällt das Wort in der Bibel sondern immer ganz besonders, weil das der Gegensatz ist. Also nicht der Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder oder die Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt, nachdenkt Tag und Nacht. Wie unrealistisch ist die Bibel? Wer denkt schon den ganzen Tag und die ganze Nacht über das Gesetz des Herrn nach? Eins aber geht. Ich glaube, wenn wir uns bewusst Zeit nehmen, über das, was Gott in seinem Wort sagt, nachzudenken, dann setzt das in unserem Inneren etwas frei. Mir ging es heute Nacht so, im Schlaf musste ich immer wieder über Gnade nachdenken. Ständig ist dieses Wort, vielleicht durch meine Traumwelt, ich weiß es nicht, oder so im Halbschlaf, keine Ahnung, immer wieder dieses Wort Gnade. Und dann erinnerte ich mich, alles im Schlaf irgendwie, an eine Predigt, wo jemand mal gesagt hat, ein Prediger sagte das: wenn die Gnade Gottes auf dir ruht, beim Predigen zum Beispiel, dann kannst du auch über Ketchup und Erdnüsse reden und die Menschen werden sich trotzdem bekehren. Ja. Weil Gnade Gnade ist. Und solche Gedanken sind mir dadurch durch den Sinn gegangen. Was passiert mit dem, der über das Gesetz des Herrn nachdenkt? Er ist wie ein Baum. Oder in diesem Fall aus unserem Bild ein Apfelbaum, ja? Gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Was für ein Versprechen Gottes. Gott möchte, dass die Dinge, die du tust, erfolgreich sind. Er ist nicht an unserem Versagen interessiert. Er ist nicht daran interessiert, dass wir scheitern, sondern er ist daran interessiert, dass es dir gelingt, was du tust. Und er will dir durch sein Wort eine Kraftquelle zur Verfügung stellen, damit du erfolgreich sein kannst. Das ist überhaupt die grundlegende Voraussetzung, um erfolgreich sein zu können. Aber dann kommt auch wieder der Gegensatz. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Sie bleiben nicht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Das ist schon hart, finde ich, ne? Die Bibel ist nicht immer einfach nur populär. Ja? Wir legen sie manchmal so lange aus, bis sie uns passt. Aber hier kommen wir einfach nicht dran vorbei. Menschen, der Weg der Menschen ohne Gott ist ein vergänglicher Weg. Er wird nirgendwo mehr gefunden werden. Aber der Weg derer, die durch die Gnade Gottes gerecht sind, deren Weg bleibt bestehen und deren Weg wird im Himmel wiedergefunden werden. Ich möchte gerne, dass mein Leben und was ich getan habe, dass das im Himmel wiedergefunden wird. Mit Jesus leben heißt, mit Gottes Wort zu leben. Denn er sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Der Mensch erlebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und Jesus hat eine Verheißung gegeben, eine Zusage gegeben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Und dann sagt er weiter, darin wird mein Vater im Himmel verherrlicht, dass ihr meine Jünger werdet und reiche Frucht bringt. Gott will, dass dein Leben erfolgreich und fruchtbar ist. Nun, wir haben in der City Church so einen Wachstumspfad entwickelt. Und wenn man den so anschaut, das sieht doch ziemlich technisch aus, ja, wenn man das so anguckt. Wozu macht man denn sowas, ja? So einen Wachstumspfad entwickeln. Ganz einfach. Weil Gott will, dass du wächst. Weil Gott will, dass dein Leben wächst und reichhaltige Frucht hervorbringt. Und er hat in seinem Wort uns aufgefordert, wachst in der Gnade Gottes, wachst in der Erkenntnis Gottes, wachst zu Jesus hin, der unser Haupt und unser Herr ist. Wir sollen zu ihm hinwachsen, das heißt, wir sollen ihm immer ähnlicher werden und unser Herz soll immer mehr mit ihm verbunden sein. Das will er haben. Und dieser Wachstumspfad ist ein guter Weg, um wachsen zu können, um fruchtbar zu werden und um reife Persönlichkeiten zu werden. Reife Persönlichkeiten zu werden, die in der Lage sind, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und auch für andere. Und dieser Wachstumspfad, er beschreibt sozusagen die richtigen Komponenten, die wir ja dem Wort Gottes entnehmen können, um ein gesundes Wachstum entwickeln zu können und gute Frucht zu bringen. Ich lebe mit Jesus. Damit beginnt alles. Das ist das Fundament. Das ist der erste Schritt. Ein Kind Gottes zu sein. Einfach Kind sein bei Gott in seiner Nähe. Ich lebe mit anderen, das heißt, ich bleibe nicht alleine. Ich suche bewusst die Gemeinschaft, in der ich auch Korrektur erfahre und wo ich mich mit anderen connecten kann, mit anderen verbinden kann. Ich setze meine Talente ein. Das spricht davon, dass Gott durch mich anderen dienen kann. Jeder diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat, so lehrt es uns die Bibel. Und der vierte Step, ich investiere in andere. Das heißt, ich begebe mich mit anderen auf einen Weg der Jüngerschaft, lehrt und ermahnt euch gegenseitig, lehrt und ermahnt, mutigt euch gegenseitig. So lernen wir auch, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Und als ich so darüber nachdachte, und das war dann auch schon in dem Zusammenhang, warum ich meine Kleingruppe gestartet habe, viele in unserer Kirche bewegen sich im zweiten Bereich, ich lebe mit anderen, das heißt, da sind schon viele, die haben eine Kleingruppe, sind in Gemeinschaft. Da sind auch viele da, die in den unterschiedlichsten Teams und Bereichen ihre Gaben einsetzen. Ein paar wenige sind auch da, die sagen, ich fange jetzt an, mich in andere zu investieren. Und das ist alles gut. Aber ich habe festgestellt, dass dieser untere Bereich, ich lebe mit Jesus, nicht wirklich gut ausgeprägt ist. Auch bei solchen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind und auch Dienste in der Gemeinde tun. Das ist die Grundlage von allem. Denn wenn ich nicht diese Verbindung, diese Nähe zu Jesus habe, mit ihm unterwegs bin, mit ihm lebe, kann es sein, dass ich in all den anderen Dingen, in denen ich unterwegs bin, irgendwann ausbrenne oder es einfach keine Frucht bringt, es nicht zum Erfolg führt. Ja? Wenn die Basis nicht stimmt, wird es nicht zu einer bleibenden Frucht kommen, zu einer guten Frucht, und wir laufen Gefahr auszubrennen. Deswegen geht es eben um diese Grundlage, ich lebe mit Jesus. Und das bedeutet, ich erlaube ihm durch sein Wort in mein Leben hineinzusprechen. Ich erlaube ihm auch durch andere Menschen, zum Beispiel in meiner Kleingruppe, dass er durch andere Menschen in mein Leben hineinsprechen darf. Ich erlaube ihm, dass er mich durch seinen Geist führen darf. Wir sind ja so als Christen in einer Leistungsgesellschaft sehr schnell auch leistungsorientiert unterwegs. Hast du was, dann bist du was. Hast du nichts, dann bist du nichts. Das ist so in unserer Gesellschaft. Es wird viel Druck ausgeübt und das gibt es auch in christlichen Kreisen. Wir alle sitzen hier und tragen so imaginäre, ungeschriebene Gesetze in unserem Inneren, denn wir wissen alle ganz genau, wie ein guter Christ zu sein hat, gell? Was der tun sollte und was der nicht tun sollte. Wie so ein richtiger Christ gekleidet ist. Ja? Das wissen wir, ja. Und wie der zu reden hat und wie der nicht zu reden hat, das wissen wir alle ganz genau. Wisst ihr, mir geht es manchmal so, wenn wir Abendmahl feiern, dann wüsste ich gleich 10 Leute, die besser kein Abendmahl nehmen sollten. Ja? Und aus unterschiedlichsten Gründen. Ich bin aber nicht dafür da, zu beurteilen, wer das Abendmahl nehmen sollte und wer nicht. Ich bin dafür da, mich selber zu prüfen, ob ich an diesem Mahl teilnehme oder nicht. Und die anderen tragen für sich selbst vor Gott die Verantwortung, ob sie das Mahl nehmen oder nicht. Vielleicht denkt ja auch jemand über mich, also der sollte vielleicht das Abendmahl nicht nehmen. Ja? Das ist ja alles im Bereich des Möglichen. Und so sind wir auch unterwegs, dass wir immer denken, wir müssten irgendwie sein und irgendwie handeln und irgendetwas tun, uns irgendwie einsetzen und irgendeinem Anspruch gerecht werden, damit Gott mit uns zufrieden ist. Deswegen, das ist bei mir hängen geblieben aus einem Jüngerschaftsseminar mit Marcel Locher, diese Sätze habe ich einfach nicht mehr vergessen. Zuerst kommt das Sein. Der Apfelbaum ist einfach erstmal einfach nur ein Apfelbaum. Sei einfach zuerst geliebtes Kind Gottes. Und aus diesem Sein, aus diesem Kindsein heraus, kommt dann irgendwann das Handeln, dass wir tun, was Gott gefällt, dass wir leben, wie es ihm gefällt. Zuerst kommt die Gabe und dann kommt die Aufgabe. Zuerst werden wir beschenkt von Gott. Da gibt er uns etwas. Er investiert etwas in uns hinein. Und dann kommt die Aufgabe. Ich bin Prediger geworden. Ja? Aber als ich das erste Mal vor Menschen geredet habe, da war ich so rot wie dem Alex sein T-Shirt, ja, zumindest gefühlt. Ja. Und ich habe einen Schweißausbruch gehabt, da liefen die Tropfen runter und ich habe gedacht, okay, was denken jetzt all die Leute hier von mir und der stammelt da irgendwie umeinander. Ja. So habe ich mich gefühlt. Aber ich wusste, ich bin berufen, das Wort Gottes zu verkündigen. Das heißt, jetzt habe ich eine Gabe von Gott bekommen und jetzt liegt meine Aufgabe darin, diese Gabe zu entwickeln, sie zu entfachen, sie zu betätigen, sie zu nutzen, um damit anderen zu dienen, damit, wie wir heute schon gehört haben vom Daniel, damit Gott durch die Gabe euch dienen kann. Gottesdienst feiern. Und zuerst der Zuspruch und dann der Anspruch. Wir erheben meist zuerst irgendwelche Ansprüche, bevor wir jemandem irgendwas zusprechen. Ja, ja, jetzt mach das erstmal richtig und dann sehen wir weiter, ne? Ob du das auch gut gemacht hast. Aber wir brauchen oft zuerst den Zuspruch. Ich denke an Josua, der ja so ein Ziehkind von dem großen Mose gewesen ist. Ja? Und Gott muss ihm zusprechen und sagt zu ihm, sei mutig und sei stark, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wohin du auch gehst. Und er sagt zu ihm, so wie ich mit dem Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und Josua konnte sehen, was Gott alles durch den Mose getan hat, welche mächtigen Taten vollbracht worden sind, da wäre ich erschauert. Was, genau so wie mit diesem Mose, willst du auch mit mir sein? Jawohl. Niemand wird dir widerstehen können. Ich werde mit dir sein, wohin du auch gehst. Zuerst kommt der Zuspruch, aber dann war der Anspruch ziemlich hoch. Führe das Volk über den Jordan in das Land Kanaan, in das verheißene Land und rotte alle Völker dort aus, die dort sind. Denn das Maß ihrer Sünden ist voll. Manche tun sich schwer, das Alte Testament so einzuordnen, ja. Diese blutrünstigen Kriege, die da drin beschrieben werden, die von Gott angeordnet werden. Da kriegt man manchmal echt den Stress, wenn man das liest. Aber das muss im Licht des Neuen Testamentes gesehen werden. Es gab noch keinen Bund der Gnade und der Vergebung der Sünden. Und Sünde muss mit dem Tod bestraft werden. Das ist, weißt du, die Bibel ist nicht populär. Sünde bringt den Tod mit sich. Und alle haben gesündigt und das Leben von Gott verloren. Und alleine im Kreuz ist die Antwort, dass wir nicht sterben müssen und für ewig von Gott getrennt sein müssen. Die entscheidende Frage, die sich uns jetzt also stellt, ist, wie lebe ich denn mit Jesus? Was bedeutet das für mich? Es beginnt alles mit Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Mit diesem Moment, in diesem Moment, wo du dich dazu entscheidest, dein Leben Jesus zu geben, dann beginnt eine Reise, dann beginnt ein neues Leben. Wir nennen das auch Lebensübergabe an Jesus. Oder im christlichen Fachjargon heißt das sich bekehren. Was bedeutet es, sich zu bekehren? Es bedeutet, dass ich den Anspruch auf Besitz meines Lebens abtrete. Und zwar an Gott, an Jesus Christus. Ja? Und das ist für viele schwierig, ja, weil wir als Menschen in dieser Welt ja so unterwegs sind. Das ist mein Leben. Ich lebe, wie ich will. Und ich lasse mir von niemand in die Suppe spucken. Ich bin mein eigener Herr. Das ist die Denkweise der Menschen ohne Gott. Was sollen sie auch sonst denken? Ja? Sie wissen nicht, dass sie Gottes Geschöpfe sind und dass sie ihm gehören. Wir gehören nicht uns selbst, sondern wir gehören dem, der uns erschaffen hat. Und der Mensch hat seine Meinung geändert und sagt, ich will lieber mir selbst gehören. Und jetzt kehren wir um von dieser Denkweise und stellen die Weichen wieder richtig und sagen, ich übertrage das Verfügungsrecht meines Lebens an Jesus Christus, den Herrn. Und dann gehören wir nicht mehr uns selbst, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist, Jesus Christus. Dem geht allerdings voraus, dass du das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, dass du sie gehört hast. Dass du sie in deinem Herzen verstanden hast und dass du sie im Glauben annimmst. Das Evangelium wird in Johannes 3, Vers 16 in einem Satz zusammengefasst. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich habe einen Teil des Satzes vergessen einzupflegen, dass er seinen einzigen Sohn gab, Jesus Christus, am Kreuz, damit alle, die an ihn glauben, nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Hey, eben nicht alle, sondern alle, die glauben, die das annehmen und die ihr Leben ihm übertragen und die sich ihm ausliefern und ihr Vertrauen auf ihn setzen. Ich muss an das Gebet von dem Sascha denken, das er letzten Sonntag in der Predigt erwähnt hat. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Ja? Aber Jesus soll ja nicht unser Gast sein. Der soll unser Herr sein. Das ist ja viel, viel mehr. Aber manchmal ist es vielleicht hilfreich, du triffst zuerst mal die Entscheidung, jetzt lade ich Jesus mal ein, aber erst mal nur in mein Gästezimmer. Ja? Das wäre doch mal ein erster Schritt. Und dann kannst du gucken, wie der sich benimmt. Ja? Und dann wirst du feststellen, dass der richtig gut ist, dass er richtig liebevoll ist und dass er respektiert, erst mal nur das Gästezimmer zu kriegen. Ja? Und dass er sich nicht einfach wie so ein Damoklesschwert da überall einmischt in dein Leben, sondern er darauf wartet, dass du alle Räume deines Herzens ihm öffnest. Und dann wirst du erleben, wie er das Haus deines Herzens anfängt zu gestalten und zu dekorieren und schön zu machen und dein Leben erfolgreich zu machen. Aber der Erfolg des Lebens ist nur eine Variante oder ein schöner Nebenaspekt. Das Beste und das Großartigste ist, wenn du weißt, dass du einmal von Ewigkeit zu Ewigkeit bei ihm sein wirst. Und es sind nicht einfach irgendwie rosarote Wolken und du singst die ganze Zeit Psalmen. Nein, da wird es richtig gut zugehen im Himmel, in der Ewigkeit. Okay, wenn du Jesus annimmst, dann passiert das hier. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es passiert in deinem Herzen, in deinem Geist eine Neugeburt, eine Geburt, die von oben kommt, eine Geburt, die durch die Kraft des Evangeliums, des Wortes Gottes und durch den Heiligen Geist in deinem Inneren gewirkt wird. Und wenn ein Mensch sein Leben Jesus übergibt, dann wirst du das spüren, dass etwas Neues beginnt. Nicht unbedingt körperlich. Aber du wirst es einfach wissen. Mir ging es so, als ich diese Entscheidung getroffen habe und Jesus in mein Leben eingeladen hat. Ich wusste von der einen Sekunde auf die andere Sekunde, dass alle meine Sünden, all der Unsinn, den ich in meinem Leben getrieben habe, vergeben ist, weggewischt ist. Das hat sich angefühlt, wie nach einem langen, harten, verschwitzten Arbeitstag frisch geduscht zu sein. So hat sich das angefühlt. Es beginnt ein neues Leben, ein Leben in Beziehung mit ihm. Man könnte auch sagen, es ist das Setzen eines kleinen Apfelbaumes, der aber noch seine Zeit braucht, um zu wachsen und Frucht zu bringen. Es ist auch vergleichbar mit einem Paar, wenn ein Mann und eine Frau sich verlieben, ein Paar werden irgendwann heiraten und Familien gründen, dann werden wir ganz schnell merken, Liebe ist kein Selbstläufer. So eine Beziehung, die muss gepflegt werden. Wenigstens im Ansatz muss man irgendetwas investieren, damit die Beziehung erhalten bleibt, schön bleibt, nicht erkaltet oder langweilig wird und womöglich auseinandergeht. Und da merken wir, da kommt dann die Komponente der Eigenverantwortung. So, und die sieht so aus. Der Pastor sorgt dafür, dass ich eine gute Beziehung zu Jesus habe. Mein Kleingruppenleiter ist verantwortlich dafür, dass meine geistliche Entwicklung gut ist. Oder wer auch immer. Nein, ich entwickle und pflege meine Beziehung zu Jesus. Das kann niemand anders für mich tun. Das kann meine Frau nicht für mich tun. Das kann auch der Daniel nicht für mich tun. Ja, der kann ab und zu mal sagen, Jürgen, wie sieht's denn mit deinem geistlichen Leben so aus? Das fragt er mich ab und zu, ne? Ja. Ist ja auch wichtig, dass man sich gegenseitig da auch mal Fragen stellt. Ja. Also, ich entwickle meine und pflege meine Beziehung zu Jesus. Was brauche ich dafür? Das geht wunderbar, wenn ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, wenn das Wort Gottes in mir Raum bekommt, wenn ich lerne, regelmäßig zu beten, nicht nur alleine, sondern auch und gerade mit anderen zusammen. Das ist meine Kleingruppe, ja, dass die Leute lernen, ein lautes Gebet zu sprechen. Ja, ich sag's mal ein bisschen salopp, verzeiht mir. Aber wir alle, und ich schließe mich damit ein, wir haben manchmal echt so eine große Klappe und so eine laute Stimme und können so viel reden ohne Punkt und Komma. Aber wenn es darum geht, mal einen Satz im Gebet zu formulieren, dann ist es plötzlich totenstill. Kriegen wir das einfach nicht hin. Und diese Hemmungen gilt es zu überwinden. Und zu sagen, ich werde mein Gebet formulieren. Ich werde es aussprechen. Das ist eine Freisetzung, wenn du das tun kannst. Und natürlich, die Gemeinschaft, wisst ihr, das ist doch nichts Neues, oder? Ich glaube, ich habe das schon 30 Mal in unterschiedlichsten Predigten erwähnt, ja. Aber das ist die Grundlage. Ohne das funktioniert das nicht. Und deswegen sagen wir es immer wieder. Und Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn ich aber nie gehört habe, was Jesus gesagt hat, wie soll er mich erinnern? Ja? Das heißt, ich trage die Verantwortung, dass ich mir mal heraussuche, was hat er denn gesagt, der Jesus? Ja? Und wenn ich dann in meinem Alltag unterwegs bin, darf ich erleben, wie der Heilige Geist mich lehrt und mich erinnert. Das Wort Gottes, Gottes Wort ist die Grundlage der Entscheidung aller anderen. Ja? Nein, meiner Entscheidungen, deiner Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst. Nicht der Rat der Gottlosen, nicht der Weg der Sünder und auch nicht der Kreis der Spötter sind Grundlage meiner Entscheidungen, sondern das, was Gott in seinem Wort sagt, ist Grundlage und Maßstab für meine Entscheidungen. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der sein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als aber eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Ein erfolgreicher Hausbau, würde ich jetzt mal sagen, ja, auf der Grundlage von Gottes Wort. Alle anderen sind Teil einer christlichen Gemeinschaft, aber ich brauche das nicht. Nein, ich bin Teil einer christlichen Gemeinschaft. Das Wort Gottes fordert uns heraus und auf und sagt, verlasst nicht die Versammlung, verlasst nicht die Gemeinschaft derer, die Jesus gemeinsam nachfolgen. Sei nicht alleine ohne Korrektur unterwegs. Wir brauchen einander. Wir brauchen eine lokale Kirche. Wir brauchen nähere Beziehungen zu anderen Menschen. Wir brauchen den gemeinsamen Gottesdienst. Wir leben davon. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Wir merken, es kommt immer wieder auf dieselben Dinge zurück. Wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen das Gebet und selbstverständlich brauchen wir die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das überspringen wir jetzt. Deine Verantwortung. Ich entwickle und pflege meine Beziehung zu Gott. Gottes Wort ist die Grundlage meiner Entscheidungen. Ich bin Teil einer christlichen Gemeinschaft. Ich lerne, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Ich warte nicht darauf, dass irgendjemand anders für mich Verantwortung übernimmt. Ich übernehme sie selbst und ich lerne auch, für andere Verantwortung zu übernehmen, für andere da zu sein, sodass wir mehr und mehr füreinander und miteinander unterwegs ist. Amen. Oh, ich habe es gerade so geschafft, ne? Lass uns zusammen aufstehen. Gefährliche Gebete. Es kann sein, dass Gott jetzt wirklich so in dein Leben auch hineingesprochen hat und er dich herausfordert, dass du deine Beziehung zu ihm erneuerst. Vielleicht schließen wir einen Moment unsere Augen. Und er möchte wirklich dir dienen und dir begegnen und dir wohltun und dich ganz neu an sein Herz ranziehen. Ist heute jemand hier in diesem Raum, der sagt, ja, meine Liebe zu Jesus, meine Beziehung zu ihm, die ist abgekühlt, ist ja schon fast langweilig geworden. Mein Gebetsleben ist, naja, unter ferner Liefen. Vielleicht kannst du dich noch nicht mal erinnern, wann du das letzte Mal Bibel gelesen hast. Wenn es auch vielleicht nicht so schlimm ist, wie ich es hier formuliere, aber du merkst, es ist einfach abgekühlt zwischen dir und Jesus. Wenn du so eine Erneuerung möchtest, dann bitte ich dich darum, dass du deine Hand nach oben hebst, weit nach oben, sodass ich es sehen kann. Ich würde gerne ein kurzes Gebet sprechen. Dankeschön. Habe eure Hände gesehen. Ist noch jemand da? Streckt ruhig eure Hände hoch. Halleluja. Jesus, siehst die vielen Menschen, die wirklich spüren, dass du zu ihnen gesprochen hast und dass sie merken, dass so ihre Liebe zu dir und die Beziehung zu dir so abgekühlt und vielleicht langweilig geworden ist. Ich bitte dich von Herzen für sie, dass du sie segnest und ihnen wohltust und eine neue Berührung gibst mit deinem Geist, Herr. In Jesu Namen. Amen. Noch eine zweite Frage. Möchtest du heute die Tür zu deinem Herzen oder sagen wir zumindest zum Gästezimmer für Jesus öffnen und einen ersten Schritt auf ihn zugehen und lernen, ihm zu vertrauen, dann lass mich doch deine Hand sehen, indem du sie weit nach oben streckst, sodass ich es sehen kann. Dankeschön, danke. Ist noch jemand da? Halleluja. Ich danke dir auch für die Menschen, die auch hier ihre Hand gehoben haben, Jesus. Ich bete darum, dass du sie in einer besonderen Weise berührst und ihnen begegnest. Und dass sie nach dem Gästezimmer auch die anderen Türen ihres Herzens öffnen, weil sie spüren und merken, dass du gut bist. Amen. Ich möchte auch denen Mut machen, vielleicht im Anschluss an den Gottesdienst, vielleicht hier nach vorne zu kommen. Wir können noch mal kurz reden und beten. Das wäre wirklich ganz hilfreich, damit du auch deinen nächsten Schritt gehen kannst. Wir singen noch ein Lied zum Abschluss. Mit diesem Lied kann jeder auf seinem Platz auch noch Gott ganz persönlich eine Antwort geben.